Wir haben heute einen Predigtext aus 1. Samuel, Kapitel 18. 1. Samuel, Kapitel 18. Ich werde die ersten 5 Verse lesen. 1. Samuel 18. Die Verse 1 bis 5. Lasst uns nun aufmerksam auf das heilige, unverbrüchliche, unfehlbare Wort Gottes hören. 1. Samuel 8, 18. Entschuldigung. 1. Samuel 18, die Verse 1 bis 5. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn mit an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht mehr wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Jonathan aber da und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David. Dazu seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Und David zog zum Kampf aus, überall, wohin Saul ihn sandte, hatte er gelingen, so dass Saul ihn über die Kriegsleute setzte. Und er gefiel dem ganzen Volk wohl, auch den Knechten Sauls. Das Gras vergeht und die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich um Verständnis, wie wir hier in dein Wort hineinblicken und bedenken, was hier vor langer Zeit geschehen ist, vor Tausenden von Jahren. Bitte zeige uns, was du uns durch dein unverbrüchliches Wort zu uns zu sagen hast. Vater, zeige uns vor allem Christus, wie wir ihm dienen und ihm nachfolgen können. Zeige uns, wie wunderbar es ist, zu ihm zu gehören und ihn als Herrn und Retter zu haben. Ich erbitte deinen Segen, wie wir nun über dein Wort nachdenken. Rede, o Herr, denn deine Knechte hören. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wenn man rausgeht. Ich denke, einige von euch haben vielleicht die Matrix gesehen, diesen Film. Der kam vor 20 Jahren oder so raus, das ist eine Weile her. Das war der Actionfilm, für 10 Jahre vorbildhaft war quasi. Also die Messlatte wurde für diese Kämpfe, diese Martial Arts Fights, das war ein großes Konzept. Also es war kein großes Konzept, sondern es war eins, das einfach gut funktionierte. Dieser Programmierer, der online geht, der dann Neo sich nennt online und der dann forscht und forscht nach diesen Hackern, die ihm sagen können, was die Matrix ist. Und dann findet er diese Hinweise, die überall verstreut sind im Internet, diese Matrix. Und das besorgt ihn, auch wegen der Welt, in der er lebt. Und dann trifft er auf diese Personen, Trinity und Morpheus, die ihm sagen, dass die Welt, in der er lebt, in Wirklichkeit nur eine Computersimulation ist, die dazu gedacht ist, Menschen unter Kontrolle zu halten, so dass sie als lebende Batterien für eine Maschinendiktatur dienen können. Also Menschen als lebende Batterien, die in einem Computersimulation eingestöpselt sind. Das war dieser Actionfilm Matrix mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Aber was die Geschichte da wirklich vorantreibt, ist nicht so mal Neo, sondern es ist Morpheus, der Freund und Mentor von ihm. Dieser etwas ältere Mann, der geradezu besessen wird von der Idee, dass Neo der Auserwählte ist, aus der Sklaverei der Maschinen befreien wird. Und dieser Morpheus ist der Captain dieser kleinen Schiffscrew, also Raumschiffscrew, und der im Film nicht so viel Screenzeit hat oder nicht so oft vorkommt, aber der wirklich im Hintergrund wirkt. Und der auch Neo anspricht und lehrt und unterweist, auch seine Zweifel anspricht. Und Neo ist ja diese Art Messias-Figur. Und Morpheus opfert sich dann für diese Messias-Person Neo, in der Hoffnung, dass dadurch andere gerettet werden. Aber jeder, der in die Sonntagsschule geht, kennt auch die Geschichte von Jonathan und David. Das liest man schon in der Kinderbibel. Und es gibt eine gute Möglichkeit, dass dieses Bild von Freundschaft, dass das so vorherrschend ist, diese Begebenheit von David und Jonathan. Aber man kann vielleicht auch ein falsches Bild bekommen von der Beziehung. Vielleicht sehen wir einen jungen, jugendlichen David und Jonathan, die immer beste Freunde waren. Das ist nicht ganz das Bild, das die Bibel zeichnet, wenn wir wirklich genau drauf achten und auch die Chronologie beachten, auch in 1. Samuel. Wenn wir das gründlich betrachten, ist es mehr als nur Morpheus und Neo bei der Matrix, also so eine enge Freundschaft. Also es ist eher so wie Morpheus und Neo, denn Jonathan ist um einiges älter als David. Jonathan ist ein Veteran des Krieges, der alles regiert, der alles riskiert, für das er gearbeitet hat, für diesen Neuankömmling, weil er davon überzeugt ist, also Jonathan ist davon überzeugt, dass David der Retter seines Volkes ist. Und deswegen ist Jonathan bereit, alles hinzugeben. Und die Fragen, die wir uns jetzt hier stellen können, warum, was hat Jonathan dazu bewogen, so zu denken und was hat es ihn gekostet? Was hat es Jonathan gekostet, sich David so zu verschreiben und ihm sein Leben anzuvertrauen und zu glauben, das ist der Gesalbte Gottes? Warum, wie und mit welchen Kosten hat Jonathan David als den Gesalbten des Herrn angenommen? Das erste, warum? Jonathan nimmt David an, weil Jonathan aus Glauben lebt. Er war einmal auf einem Rachefeldzug feindlichen Armeen und er sagte damals, Gott kann durch viele oder durch wenige retten. Das ist in Kapitel 14. Das ist ein grundlegendes Bekenntnis zu Israels Gott, dass die Errettung auch dem Herrn gehört. So wie Jona im Wal es sagt. Der Glaube, den Jonathan hier ausdrückt, ist der Glaube, dass die Überzeugung, das Wissen, dass der Herr rettet, dass der Herr rettet, der mächtig im Kampf ist. Jonathan ist ein großer Kämpfer und Anführer. Zum Zweiten erwartet er auch das, was Gott seinem Volk verheißen hat, dass er nicht nur retten kann, sondern dass er retten wird, dass er sein Volk retten wird. Er wird sie ein Segen sein lassen für alle Nationen dieser Welt. Und Jonathans Glaube führt dazu, dass seine Prioritäten klar sind. Er weiß, dass der König Israels da ist, um Gottes Plan auszuführen und nicht seinen eigenen. Wie wir die Geschichte lesen und ein Kapitel zurückblicken, ihr kennt das vielleicht von eurer Sonntagsschulzeit oder Kindergottesdienst oder wie auch immer. David hat gerade erst Goliath besiegt. Und indem er Goliath besiegt hat, hat er den Glauben Israels auf dem Schlachtfeld gelebt oder ausgeführt, sichtbar gemacht. Denn Gott hat hier nicht mit Schwert und Speer gerettet, sondern durch seine Kraft. Das war in Kapitel 17, Vers 46 und 47. David sagt, dass Gott rettet und dann besiegt er den Champion der gegnerischen Armee und hat hier den Willen Gottes ausgeführt und den Plan. Und es war hier sichtbar, dass Gott den Plan durch David ausgeführt hat. Und so erkennt Jonathan, das ist der Mann. David ist die Antwort auf die Frage, wie seinen Plan ausführen können für das Volk Israel. Jonathan nimmt David auf, weil er aus Glauben lebt. Und zum Zweiten, weil ihm Hoffnung gegeben wurde. Bis David aufgetreten ist, diesen Text, den wir gelesen haben, sah es so aus, als wäre Gottes Plan zunichte. Als würde es kein Ziel geben. Jonathan weiß, dass sein Vater Saul von Gott abgelehnt worden war. Er weiß, dass Saul nun in Wahnsinn versinkt. Der Heilige Geist wurde nun ersetzt durch einen bösen Geist. Saul versucht, Gottes Gericht zu entfliehen. Saul möchte seine Macht bewahren und seine Familie. So ist es kein Wunder, dass Israel gelähmt ist vor Angst, denn die Philister kommen da und dann kommt der Goliath als Champion. Und nun? Aber nun ist da eine echte Hoffnung für Israel. Auch wenn es eine tragische Hoffnung für Jonathan ist. Gott hat deutlich gesagt, dass sein Geist, der auf dem Vater von Jonathan, auf Saul lag, nun auf diesen jungen Mann und hat ihn für die Aufgabe der Königsherrschaft beiseite gesetzt. Gott wirkt also immer noch seinen Plan und bestätigt ihn. Und das Gericht gegen Jonathans Vater. Jonathan erkennt das. Es wird David zum König werden und nicht mehr Saul. Aber Jonathans Glaube macht seine Hoffnung mächtig und kraftvoll und er weiß, das ist von Gott. Und so vertraut und erwartet er, dass der Plan Gottes gut ist und dass seine Hoffnung ist, dass das anzunehmen, was Gott tut, auch mit Freude anzunehmen, was Gott tut. Jonathan nimmt David auf, weil er aus Glauben lebt, weil ihm Hoffnung gegeben wurde und weil sein Glaube und seine Hoffnung in Liebe resultieren. Ihr seht diese Triangel von Glaube, Hoffnung, Liebe, auch in den Briefen von Paulus, auch im Kolosserbrief. Wir danken Gott, dem Vater, alle Dank, alle Zeit, seit wir von eurem Glauben gehört haben in Jesus Christus. Und die Liebe, die ihr habt zu allen Heiligen, wegen der Hoffnung, die ihr für euch in den Himmel aufbewahrt ist. Also da haben wir auch diese drei Triangel. Jonathans Glaube liegt im Glauben im Gott Israels. Und dieser Glaube, das, was Gott tut, das zu sehen, das wirkt in ihm Liebe und Hoffnung, dass Gott die Verheißungen erfüllen wird. Ihr könnt Jonathans Liebe für David nicht begreifen, wenn ihr es als Heldenanbetung, Heldenverehrung anseht. Oder was für ein toller Kerl ist das? Das ist ein toller Freund, mit dem man toll Bier trinken kann. Nein, es geht hier was anderes. Jonathan liebt David so speziell, die ihr in diesen Versen auch seht. Er liebt ihn so intensiv, weil er darüber hinausblickt, wer David ist. Da ist diese Hingabe an Gottes Liebe, an Gott und seine Liebe zu seinem Volk. Und das verbindet David und Jonathan miteinander, wie wir es in den im Vers auch lesen, dass die Seelen sich verbanden. Aber wie nimmt Jonathan David nun an? Wir sehen das in den folgenden Versen. Jonathan macht es offiziell. Wie wir sagen. Wir sagen über ihre Seelen, die zusammengefügt würden, das ist mehr als nur ein Gefühl von Nähe, sondern es ist etwas sehr Todernstes. Wir sehen diesen Ausdruck nur an einer anderen Stelle. Und zwar in Genesis 44. Da geht es um Jakob. Jakob und Israel, quasi Israel, der Vater und sein Sohn Benjamin. Der einzige Sohn, der einzige überlegende Sohn seiner toten Frau Rahel. Und da steht, dass Jakobs Seele an Benjamins Seele gehängt ist. Das heißt, wenn Benjamin etwas passiert, dann bedeutet das den Tod für seinen Vater. Das bedeutet es, was es heißt, dass Seelen verbunden sind. Und das heißt nun, bei Jonathan bedeutet das, dass David nun im Mittelpunkt steht. Davids Schicksal wird zu Jonathans Schicksal. Und wenn wir hierher kommen, ein Bund ist das Offensichtliche in diesem Fall. Das ist eine formelle Beziehung, eine formelle Weise, was mit Jonathan und David passiert ist. Dass Jonathan um Davids Wohlergehen willen ringt und dass er ihm treu sein wird in allen Dingen. Und Gott ist ein Zeuge dieser Beziehung. Wir wissen nicht genau, wie sie in diese Beziehung eingetreten sind, aber ganz sicherlich wird es einen Zeuge gegeben haben, um auch die Bedingungen des Bundes zu festzumachen. Jonathan verspricht, auf eine bestimmte Weise zu handeln, auch unter der Androhung des Zornes Gottes, wenn er das nicht tut. Und später wird David sich auf diesen Bund beziehen, als Saul sich gegen David richtet, einige Kapitel später, in Kapitel 20. Da sagt er zu Jonathan, handel freundlich mit deinem Knecht, Jonathan. Du hast deinen Dienern einen Bund mit dir gebracht. In der ESV, handle freundlich. Das heißt nicht nur sei freundlich, sondern halte den Bund. Halte den Bund, halte deine Versprechen. Tue mir so, wie du es versprochen, wie du dich verpflichtet hast, es zu tun. Ob es da noch ein Opfer gibt bei dieser Bundesschließung, wissen wir nicht. Was wir wissen, ist, dass Jonathan sein Obergewand, seine Rüstung dem David übergibt. Das ist eine Aussage. Jonathan, der sein Geld da reinsteckt, wo es sein Bekenntnis ist. Oder wo man sagt, dass wo eigentlich das Bekenntnis seines Vaters ist. David hatte die Rüstung von Saul angelegt, aber David musste es ablehnen. Was Saul wahrscheinlich in dem Moment nicht wahrgenommen hatte, ist, dass wenn David seine Rüstung getragen hätte, das war ja auch schon eine Übernahme von Sauls Verpflichtung. Und in diesen Versen sehen wir, wie Saul auch den David in seinen Haushalt mit einnimmt, als einen weiteren Sohn quasi annimmt. Sehen wir auch im späteren Kapitel. Aber Jonathan ist der, der David wirklich wie den Königssohn behandelt, der ihm auch die Insignien seines Amtes, seiner Königssohnschaft übergibt. Und Jonathan nimmt David wirklich als Erben an seiner Stadt. Das ist das, was Glaube, Hoffnung und Liebe in Jonathans Leben auslösen. Und ich wünschte, wir könnten länger darüber reden, wie diese tragische Geschichte überstrahlt wird. Wir sehen das ja immer wieder im Alten Testament. Was ältere Brüder tun, wie sie sind. Ich kann auch aus meiner Familie davon reden, der erste ältere Bruder ist Kain. Er tötet seinen jüngeren Bruder Abel. Abraham, der Vater Abraham, sein erster Sohn Ismael, lästert oder verspottet seinen jungen Bruder Isaak und wird weggesandt und ausgeschlossen vom Bund. Esau verwirft sein Erstgeburtsrecht und will dann seinen Bruder Jakob umbringen und will nämlich den Segen wieder zurück. Jakobs Söhne hassen, aus Hass verkaufen sie ihren jüngeren Bruder Josef. Und dann kommen wir zu Jonathan. Jonathan liebt den jungen Bruder, dem sein Erbe versprochen wurde. Und legt seine eigene Position, seinen eigenen Stand dem David nieder. Das ist eine unfassbare Geschichte hier und ein Wendepunkt in dem, was Gott auch mit seinem Volk hier tut. Es kommt aber nicht ohne Kosten. Wir sahen, warum und wie Jonathan David angenommen hatte. Aber nun, was kostete es Jonathan? David anzunehmen, seine Ehre und sein Wohlergehen oder sein Ansehen. Sein Leben verändert sich. David nimmt quasi, übernimmt den Job von Jonathan. David fängt an, den Lob der Öffentlichkeit zu bekommen, den normalerweise Jonathan bekommen hatte. Wir sehen das in Vers 5. Plötzlich ist Jonathan nicht mehr da, wo er vorher war. Er ist quasi weg vom Fenster. Er ist nicht mehr im Teil des Spiels, so wie er es vorher war. Es kostet Jonathan seinen Vater. Jonathans Hingabe an David, im nächsten Kapitel sieht man das, wird Saul in Wut versetzen. Bis zu dem Punkt, dass Saul sogar versucht, seinen eigenen Sohn zu töten, so wie er versucht, David zu töten. Das sehen wir in Kapitel 20, wo er einen Speer nach ihm wirft. Jonathan hat ihn sich in eine Position betrachtet, wo er sich auch entscheiden musste zwischen seiner Loyalität zu David oder seiner Loyalität zu seinem Vater. Und Jonathan wählt David. Jedes Mal. Wir müssen das Gewicht dieser Entscheidung erfahren. Und am Schluss wird es Jonathan auch seine Zukunft kosten. Das ist nicht Jonathans Glaube, sondern die Sünde seines Vaters, die ihm die Zukunft als König verbaut und sein Leben. Das ist der Unterschied zwischen Jonathan und seinem Vater Saul. Jonathan gibt eine Hoffnung für die Zukunft auf, die sein Vater nie bereit ist aufzugeben. Saulus sagt später zu Jonathan: Solange der David lebt, jetzt höre ich nichts. Solange David lebt, kann Jonathan nicht König werden. Und Jonathan nimmt das an und sagt das auch zu David. Jonathan weiß, er wird niemals auf dem Thron sitzen, so wie es eigentlich von Geburts wegen ihm zugestanden hätte. Das bedeutet für uns, für Gottes Volk, wenn Gott einen Retter erweckt, dann fordert das eine Reaktion. Wenn wir nun auf diese fünf Verse blicken, dann sehen wir Jonathans und Saulus erstes Kennenlernen von David, dem Retter und dem Krieger. Und sie sehen nicht wirklich anders aus. Saulus nimmt David dauerhaft auf und sagt, ja, das ist einer, mit dem Gott auch wirkt. Durch den Gott wirkt, er sieht, dass Gott mit David ist. Und so kann David vollzeitlich ihm dienen. Aber die Geschichte von Saul zeigt das, was wir in Vers 5 schon wahrnehmen, nämlich durch das, was nicht gesagt wird. Nämlich es. Davids Erfolg gefiel dem ganzen Volk und auch den Knechten Sauls. Aber von einigen Kapiteln davor, Ende von Kapitel 14, als Saul irgendeinen starken Mann, Saulus wollte die Krieger um sich sammeln. So handelt Saul. Sauls Basic-Strategie ist, dass jeden, der ein Gegner sein könnte, nimmt alle, die ihm gefährlich werden könnten, unter Vertrag bei sich und sagt sie auf diese Weise ein, dass sie ihm dienen. Deswegen drängt er auch David dann später dazu, eine Tochter zu heiraten. Saul möchte in jeder Weise seine Position als König sichern, dass er auch die Krieger, die er seiner Gruppe zufügt, auch er fürchtet, dass Gott einen Feind, einen Gegenkönig erwecken wird. Und wenn dieser Dienst von David nun Saulus Zwecken nicht dient, dann fängt Saul an, gegen David sich zu stellen. Und Saul will David in seinem Dienst haben unter seinen Fittichen, unter seinem Willen. Das ist der Unterschied zwischen Saul und Jonathan. Denn Saul dient sich selbst, aber Jonathan dient David. Und das sind die zwei fundamentalen Weisen, wie man auch Davids größerem Sohn, nämlich dem wirklichen Retter, dem gesalbten König Jesus Christus, antworten kann. David ist ein König gewesen, der ein Modell darstellte, wie der Gesalbte sein sollte, aber Jesus erfüllt das in vollkommener Weise. Es ist auch diese Weise, wie nun auf Jesus geantwortet wird. Einige sind über Jesus begeistert, bis es deutlich wird, dass er nicht da ist, um ihre Agenda durchzuführen. Ob es jetzt darum geht, dass die Römer aus dem Land gekickt werden, bei den Juden damals, oder auch politische Ziele zu erreichen und religiöse Ziele, oder ihre Traditionen und ihre Interpretation des vierten Gebots zu erfüllen, dem Sabbat oder so weiter. Andere werden alles aufgeben, um Jesus nachzufolgen. Sie sind vielleicht verwirrt über die Rettung, die Art der Rettung, die Jesus anbietet, aber sie sind überzeugt, dass er der eine ist, der es auch erfüllen wird, der diese Rettung erfüllen wird. Selbst als Jesus gestorben ist, gab es diese zwei Reaktionen. Jesus ist nun erklärt als Sohn Gottes in Macht, wie es Paulus im Römerbrief schreibt. Er ist öffentlich von Gott als Herrn und Christus bestätigt worden. Die, die ihm vorher feindselig gegenüber waren, was machen sie nun? Sie sind immer noch dabei und versuchen, Dinge zum Schweigen zu bringen. Sie drohen und nehmen Leute gefangen und töten, um diese Botschaft zu unterdrücken. Was machen die Jünger? Am Ende von Apostelgeschichte 4, wo die Jünger einfach nur, die geben das weiter, was sie bekommen haben. Sie verkaufen alles, was sie haben, um ihre Mitgläubigen zu unterstützen. Das ist eine Herausforderung und eine Einladung für uns. Vor 2000 Jahren hat der Herr Jesus Christus die Kämpfe des Herrn gewonnen. Schlimmer als alle Philister, nämlich die Sünde. Die Sünde, die uns in Sklaverei geführt hat und die Todesfurcht, die uns unter die Verdammung, unter das Verdammungsurteil Gottes geführt hat. Und dieser Jesus ist am Leben, um zu retten. Und Gott hat ihn als den rechtmäßigen König der Welt eingesetzt. Und die Frage für jeden Einzelnen von uns ist immer an jedem Tag unseres Lebens, für jeden, der davon hört, wirst du ihn aufnehmen? Wirst du ihn annehmen? Wirst du ihn als deinen Herrn und König annimmst? Wirst du nur versuchen, deine eigenen Zwecke damit zu erfüllen oder ihm wirklich dienen? Was bedeutet es, Jesus anzunehmen? In praktischen Worten. Erstens, Jesus anzunehmen, ist es, den Glauben zu bekennen. Das bedeutet Bekenntnis, wie Jonathan es mit David tat. Denn nur Gott kann mich retten von dem, was vor euch gerettet werden muss. Er ist der mir sagen muss, von was ich gerettet werden muss und wie ich gerettet werden muss. Es heißt nicht,
Jesus zu fragen, dass er mich darüber informiert und mich belehrt, wie ich mein Leben verbessern kann. Das ist wichtig. Gerade wenn wir an den Menschen in unserem Leben denken, die Christus nicht kennen. Wir möchten sie zum Glauben rufen in die Jüngerschaft. Aber es ist wichtig, dass wir nicht sie ermutigen und eine Liste ihm zu geben, was er alles fixen, reparieren muss in unserem Leben. Besseren Job, bessere Ehe, überhaupt mal eine Ehe, bessere Familie, bessere Gesundheit, bessere Gewohnheiten, sondern manche von uns können diese Dinge bekommen. Manche haben es als Diener Christi auch bekommen. Aber was Gott verheißt in Christus Jesus ist, dass er mich rettet vor meiner Sünde und mich am letzten Tag aufzuerwecken. Wenn etwas anderes, was ich wirklich brauche, dann werde ich versuchen, Jesus in meinen Dienst zu nehmen und nicht ihn als den Retter anzunehmen. Jesus anzunehmen bedeutet, Glauben zu bekennen. Und Jesus anzunehmen bedeutet, in ihn unsere Hoffnung zu setzen. Die Hoffnung, dass dieser Jesus, so wie sein Vorgänger David, ist zu unserem Besten, ist unser Retter. Das heißt nicht, dass wir Jesus anblicken, um etwas zu vergrößern, worin ich bereits meine Hoffnung setze. Zum Beispiel die nächste Wahl oder das Größern meiner Anlage in der Bank. Und dann die Hoffnung in Jesus setze, um das auch, dass das klappt. Nein, Jesus zu empfangen heißt, ihn zu bekennen. Es heißt, auf ihn zu trauen. Und es heißt, ihn zu lieben. Wenn wir sehen, wie Jesus Gott vollkommen geliebt und ihm vertraut hat, und dass Jesus mich geliebt hat, so wie er seine eigene Seele geliebt hat. Er hat den Sieg für mich errungen, den ich niemals hätte erringen können. In ihm, in diesem Mann, in diesem Sohn Gottes, haben Jonathan und David und jeder Glaubensvater hat diesem Retter geantwortet. Es heißt nicht, dass man Jesus als eine Ergänzung ansieht, dass wir ihn wertschätzen, weil er mich als Person bestätigt oder als Life-Coach mir dient, sondern wie nehmen wir Jesus Tag für Tag an? Wie können wir andere dazu aufrufen, Jesus aufzunehmen? Erstens, wir glauben. Wir rufen andere zum Glauben. Nicht nur die Fakten dessen, was Jesus getan hat, auch wenn das ganz bedeutsam ist, sondern dass das, was Jesus tat, dass Gott dich und mich retten kann durch ihn. Es heißt, Gott um Vergebung zu bitten für all die Dinge, die du falsch gemacht hast. Und ihn zu bitten, dich in jemanden umzugestalten, der liebt, mit einem aufrichtigen Herzen und der wirklich alles um Christi willen aufgibt. Und wenn du ein Christ bereits bist, wenn du deinen Glauben in ihn gesetzt hast, dann frage dich selbst regelmäßig, ist meine Annahme Jesu in eine Ergreifung Jesu genommen, dass ich ihn quasi, habe ich versucht, Jesus vom Herrn zum Diener zu machen, dass er mir diene, anstatt dass ich ihn liebe. Wie nehmen wir Jesus an? Wir glauben. Wir, wie Jonathan, machen das öffentlich. Jonathan hat, wenn du heute hier bist und du noch nie getauft wurdest, dann bitte doch den Pastor Bullock, wenn er zurückkommt, dass er es tut. So trittst du ein in den offiziellen, formellen Bund mit dem Gott und Vater Jesu Christi. Die Beziehung, die Gott durch das Senden Jesu eingesetzt hat. In deiner Taufe hast du die Verheißung Gottes dir zugeschrieben, dass er dich verteidigen wird und beschützen und versorgen. Und wenn du ein Christ bist, wenn du den Schritt gegangen bist, dann, wenn du den Schritt noch nicht gegangen bist, dann geh ihn doch nächste Woche. Dass du auch das Abendmahl nächste Woche nimmst. Dass du daran erinnert wirst und an den Bund zwischen dir und dem König Jesus Christus. Nimm Jesus an. Das bedeutet, auch die Kosten zu bedenken. Das müssen wir auch tagtäglich bedenken, was es wirklich kostet. Was kostet es uns? Jonathans Antwort ist nicht einfach. Seine Geschichte gibt uns wirklich eine schwierige, verzwickte Antwort. Die Bibel wird uns nicht zeigen, was es uns persönlich kostet, zu Christus zu gehören. Jonathan hat viel zahlen müssen, aber er lebt als Kronprinz für den Rest seines Lebens. Das sah vielleicht nicht aus wie radikale Jüngerschaft. Er wurde nie aus dem Haushalt geschmissen. Äußerlich ist Jonathans Leben normal geblieben. Und die Bibel hat das nie als Problem oder Kompromiss bezeichnet. Die frühesten Christen hatten Häuser und Jobs und Familien. Aber Jonathan hat das Ziel aufgegeben, dass er zum größten König, der größte Prinz zu sein. Er gibt das auf. Und gibt sich selbst der Zukunftshoffnung hin, verschreibt sich dem David. Und das ist für jeden von uns, jeden Tag gilt diese Rechnung, ich meinen Thron verlasse und es Jesus überlasse, dass ich jedes Ziel beiseite setze, jedes Ziel beiseite räume, das nicht seinem Ziel dient. Dass jede andere Regierung in meinem Leben zweitrangig wird vor ihm. Und dass ich bekenne, ich habe keine Hoffnung und keine Zukunft fern von dir. Jesus Christus, Sohn Davids. Das ist das, wozu wir eingeladen sind und wozu wir heute aufgefordert werden. Brüder und Schwestern, es gibt keine bessere Hoffnung. Es gibt keine bessere Zukunft als das, was er uns verheißen hat. Dank sei Gott. Lasst mich beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die, die vor uns gewesen sind. Wir danken dir für die Heiligen, die du gerufen hast, in deiner unbegreiflichen Gnade. Die, denen du Augen geschenkt hast, zu sehen, Ohren zu hören. Als dein Gesalbter gekommen war in die Welt, dass sie deine Errettung gesehen haben. Wir danken dir, dass diese Männer und Frauen nach vorne geblickt haben, einen größeren Tag zu sehen, wo jede Verheißung erfüllt wird, in dem einen wahren König. Und dass durch ihren Glauben, durch ihr Herz und ihre Hoffnung und durch die Liebe, die du in sie gelegt hast, dass ihre Herzen und ihre Seelen gekettet wurden, gebunden wurden an den Herrn Jesus und dass alles zu seinen Füßen gelegt wurde, in Hoffnung, dass er kommen wird. Wir loben dich, Vater, dass er das getan hat. Jesus Christus ist unser König, nun und in alle Ewigkeit. Zu ihm, dir und dem Heiligen Geist sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.